Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Es ist wieder Adventskalenderzeit. Heute mit einer Topliste oder sowas in der Art, was wir hier so als Topliste bezeichnen bei uns bei Headlock. Wir sprechen über unsere Lieblings-Pay-Per-Views und damit ich da nicht nur allein drüber rede, ist der David Cruz von MannTV dabei. Wunderschönen guten Tag.
Hallo. Der schlechteste Partner, den du dir aussuchen konntest, weil wir beide zu viele identische haben.
Ja, das ist wirklich ein Problem, weil wir in der ähnlichen Zeit Wrestling, nennt man, sozialisiert worden sind irgendwo, glaube ich. Und was macht denn ein Lieblings-Pay-Per-View für dich eigentlich aus? Gibt es so ein Patentrezept, was da für dich passiert sein muss, oder musst du einfach nur alt sein und so ein flauschiges Gefühl in deinem Bauch hervorrufen?
Du kannst es nicht ausmachen. Also ich kann es nicht definieren. Ich kann nur es dahingehend beschreiben, dass ein Top-Pay-Per-View einer ist, den ich mir öfters anschaue und auch öfters ansehen möchte. Und das ist so ein Unterschied zwischen, es gibt Pay-Per-Views, die sind fantastisch, die ich aber trotzdem in 2 Jahren nicht nochmal explizit suchen werde. Und das sind halt welche, die mir in Erinnerung blieben, der Name blieb mir hängen. Und ich weiß ganz genau, ich habe Bock auf Wrestling, auf cooles Wrestling, irgendwas mochte ich daran. Diese Sachen brauche ich nur suchen, dann habe ich Spaß.
Daran habe ich ehrlich gesagt auch festgemacht. Ich muss ehrlich sagen, dass das für mich ein ganz emotionales Thema einfach ist. Und da gehe ich einfach danach, welche Events hast du dir vielleicht am häufigsten angeschaut und hast du dir am häufigsten wiederholt angeschaut und aus welchen Gründen eigentlich? Man hat ja so Events, die guckt man sich an, weil sie ulkig sind irgendwo, keine Ahnung, ECW December to Dismember habe ich mir auch mehrfach angeschaut, einfach weil das so stumpfe, blöde Unterhaltung ist und man sich dabei kaputt lacht. Genauso wie alte WCW-Pay-Per-Views. Da gibt's welche, die gucke ich für die Nostalgie. Die würde ich aber trotzdem nicht als meine Lieblings-Pay-Per-Views beschreiben, sondern ich mag die Atmosphäre und diese Andersartigkeit, die es da gibt. Also ist das bei dir auch so, dass du so ein paar verschiedene Schubladen hast, in die du Events für dich packst?
Ja, auf jeden Fall. Also das mit Emotionalen, das stimmt auch. Das ist halt irgendwie was dir ein gutes Gefühl gibt.
Ja.
Beim Gucken, selbst wenn die Matches, und das muss man halt ehrlich sagen, es gibt bei allen Pay-Per-Views wahrscheinlich, die wir nennen, auch schlechte Matches. Oder wo du dir halt heute neutral sagen würdest, das ist nicht doll, aber dein Herz hängt halt dran. Irgendwie ist das Gefühl ein besonderes. Jeder hat halt besondere Momente, wo du einfach genau weißt, ah, so habe ich mich gefühlt. Das ist bei mir bei Royal Rumble, als John Cenas Nummer 30 beispielsweise zurückkam, oder Money in the Bank, CM Punk gegen John Cena. Das sind so Einzelmomente, die halt einfach emotional voll hoch sind. Aber hier ist es halt eher, dass der ganze Pay-Per-View irgendwas für dich ist. Und zwar, wenn du das wieder anschaust, suchst du nicht immer nur ein Match, sondern guckst ab und an mal auch den ganzen oder den halben Pay-Per-View nochmal.
Und bei mir hängt es auch ganz oft mit bestimmten Wrestlern zusammen, sage ich auch ganz ehrlich. Wenn mit da irgendwas Besonderes passiert ist, dann bin ich da auch wieder emotional invested und ich bin irgendwo dabei. Und das sorgt auch oft dafür, dass dieser Event bei mir einen besonders hohen Stellenwert bekommt.
Weißt du, und auch die Crowd bei mir.
Ja gut, das ist ja eh dein persönliches Steckenpferd. Ich glaube, du musst dir auch eigentlich auch so einen Bewegungsmelder in der Schlafzimmer oder irgendwie in deine Wohnung machen. Und jedes Mal, wenn du da durchgehst, dann muss irgendwie so ein riesiger Pop kommen oder so.
Ich liebe das. Wenn irgendwas Besonderes in der Crowd passiert, dann, das brennt sich in mein Hirn so ein. Ich kann dir halt Top-Matches nicht mehr sagen, bringen Namen durcheinander und so weiter. Aber richtig krasse Pops kann ich dir sagen, wann, wie, wo.
Ne? Hogan gegen The Rock zum Beispiel.
Ja, beispielsweise. Das hat sich so eingehämmert, das gibt's gar nicht.
Ja, dann lass uns mal hier anfangen, ne? Weil ich wusste genau, als ich dieses Thema ausgesucht habe, und ich habe natürlich auch gesehen, dass da hatten sich sehr viele für gemeldet. Wir haben natürlich so ein bisschen geschaut, dass wir die Themen halbwegs gleichmäßig verteilt kriegen, damit wir hier den Adventskalender irgendwie gestemmt kriegen. Und als ich gesehen habe, so, okay, Olaf und David, wusste ich sofort, Mist, WrestleMania 6. Garantiert.
Natürlich. Zu Recht.
Ja, das ist eben, da geht auch nichts dran vorbei. Das ist und bleibt einer meiner Lieblings-Pay-Per-Views. Und ich glaube, das ist auch ein Event, den habe ich so oft in meiner Lebenszeit geschaut wie keinen anderen.
Ja, das ist bei mir auch der Top 3, der Drittplatzierte von der Menge, wie ich den angeschaut habe, wie oft. Und dabei sind die Matches noch nicht mal toll. Die sind so kurz aber ich habe das als Kind gesehen und deshalb verbinde ich da einfach so viel mit. Ich liebe diesen Kameraschwenk in diese riesige Halle und auch so bestimmte Momente wie halt selbst Hart Foundation, wie die halt den Titel gewinnen auf blödeste Art und Weise. Das ist halt irgendwie...
Die Hart Foundation hat nicht den Titel gewonnen.
Entschuldigung, nicht den Titel gewonnen, aber gewonnen haben.
Ja, gegen die Bolschewiks damals, die in den 23 genau, Sekunden halt, oder so.
während die gesungen haben, einfach mal angegriffen haben.
Genau.
Und auch, dass sie mit den Ringen dann hingeschoben wurden, alle zum Ring. Also es gab so einen Miniaturring auf einem Gabelstapler oder so, ich weiß es nicht. Da wurden die hingeschoben, auch so Andre the Giant, wie der halt so gigantisch über den Publikum geragt hatte. Und halt natürlich das Finale, wenn du dann halt einfach Ultimate Warrior gegen Hogan. So viele Bilder, ja, ich glaube, so kann man das sagen. Ich bin, glaube ich, ein sehr visueller Typ. Bei WrestleMania 6 gibt es so viele Momente, die ich einfach im Kopf habe. Nicht mal, weil die besonders cool waren, sondern irgendwie, weil die was Besonderes hatten.
Ja, es geht da auch viel mehr um die Charaktere und um Persönlichkeiten. Damals waren wir ja beides noch Kinder, logischerweise. Und ich glaube, da hat das eben noch ganz anders auf einen gewirkt. Das werden wahrscheinlich jüngere Hörer hier von uns ähnlich nachvollziehen können, wenn sie irgendwie 10 Jahre älter sind. Die werden auch sagen, quasi vielleicht ein John Cena, ein CM Punk, vielleicht jetzt auch aktuell ein Roman Reigns, ein Seth Rollins. Ich glaube, man verliert irgendwann diese Ehrfurcht vor diesen Figuren, die da in den Ring kommen. Und wird dann einfach so ein bisschen abgebrühter, um es auch mal ganz blöd auszudrücken. Und unsere Zeit war nun mal die Anfang der 90er und deswegen bei WrestleMania 6, ich habe auch unfassbar viele Bilder im Kopf. Ich habe mein Kinderzimmer irgendwie da im Gedächtnis, ich habe meinen Stapel Videokassetten mit Wrestling irgendwie im Kopf. Auch mein Bruder hängt da mit drin, weil der mir das damals aus der Videothek mitgebracht hat. Also das ist auch so ein Ding. Haben wir beide auf jeden Fall gehabt. Und ich glaube, wir beide hätten auch WrestleMania 17 mit drin gehabt, oder?
Hätten? Also ich habe WrestleMania 17 drin. Das ist nämlich der Pay-Per-View, den ich mit Abstand am meisten geschaut habe.
Wegen der Musik aber?
Weil da alles gestimmt hat. Also ich gebe halt zu, ich will bei Wrestling möchte ich Rockmusik haben. Das ist da. Es war Attitude-Zeit. Es gab das wahnsinnige Match zwischen Edge, Christian, Dudley Boyz und den Hardy Boyz. Ich liebe dieses Match. Ich habe das zum Erbrechen geschaut. Genau wie mit Kane gegen Raven und Big Show. Diese Card, selbst die Eröffnung, wenn du dann Jericho gegen William Regal hast, das ist alles so cool. Bei diesem Pay-Per-View, ich kann da einfach nicht meckern. Ich habe bei jedem Match irgendwas, was ich cool finde, außer halt ein Match, was ich nicht als Match bezeichne, das ist halt Shine gegen Ivory. Schwamm drüber, da ist auch die Entrance-Musik einfach nervig. Aber ansonsten, das ist ein so fantastischer Pay-Per-View und ja, gerade halt das TLC-Match und das Hardcore-Match, der ehrlich, und dann hast du halt Stone Cold gegen The Rock, was willst du noch machen?
Ich finde das so witzig, dass du das Hardcore-Match quasi noch bedeutend vor Stone Cold gegen The Rock stellst.
Naja, ich stelle das nicht davor, aber das ist irgendwie, weil es so anders war. So durchgeknallt, und das ist halt etwas, wenn ich halt Spaß haben möchte, oder ich bin so todmüde, The Rock und Stone Cold, das ist halt ein längeres Match. Aber wenn ich halt Spaß haben will und ich weiß halt einfach, ich muss bei dem Hardcore-Match immer lachen.
Ja.
Und ich weiß nicht warum, aber ich muss halt immer lachen. Und ich fand das super. Und halt auch die McMahon-Sache und oh Gott, da ist alles gut.
So, aber dann lass doch jetzt mal hier noch so ein paar unserer Lieblings-Pay-Per-Views nennen, die wir vielleicht nicht gedoppelt haben. Deswegen lasse ich dir jetzt erstmal den Vortritt.
Ich nehme eins aus der sehr jungen Vergangenheit, was jetzt überraschend sein wird. AEW Double or Nothing. Mich hat dieser Pay-Per-View weggeblasen. Also sowas von. Ich hatte halt ja, schon hohe Erwartungen, war halt gespannt. Aber bei mir kommt vielleicht der Faktor hinzu, dass ich fast alle Wrestler nicht kannte. Und dann hast du halt ein Match wie Young Bucks gegen Lucha Brothers und ich dachte nur, boah, ist das gut. Und ich habe mir dieses Match dreimal direkt danach nochmal angeschaut. Und der ganze Pay-Per-View war so, dass ich halt immer was rauspicken kann und es cool finde. Also selbst das Frauenmatch, ich weiß, das fand nicht jeder toll, aber dieses Six-Woman-Tag-Team-Match, ich fand das fantastisch unterhaltsam. Und dann gab es einfach das Match, was mir am meisten umgehauen hat. Das war Cody gegen Dustin Rhodes. Das ist für mich ein 5-Star-Match. Das ist für mich eines der besten der letzten Jahre. Und ich hatte damit nicht gerechnet. Und woran ich vielleicht auch festmache, was für mich einer der Top-Pay-Per-Views ist, wenn ich jemanden hier habe und der halt so ein bisschen Wrestling interessiert ist, das aber nicht guckt und mich dann halt fragt, was ich ihm zeigen würde oder ich ihm was zeigen möchte, dass ich da das rauspicken wollte. Also es ging halt leider nicht, weil der Stream nicht funzte, aber ich wollte da unbedingt ihnen diesen Pay-Per-View zeigen. Mhm. Und das ist halt für mich ein guter Indikator.
Ja, kann ich nachvollziehen auf eine gewisse Art und Weise. Ich würde es nicht als einen meiner Lieblings-Pay-Per-Views einsortieren. Ich würde aber auch Cody gegen Dustin als eines meiner Lieblings-Matches auf jeden Fall, also für 2019 ganz, ganz, ganz weit oben und für die letzten 5 Jahre auch sehr weit oben, weil ich habe noch Erinnerung an mich, wie ich auf der Couch sitze und mir diesen Event anschaue. Wir haben ja da dann danach darüber gepodcastet und ich habe diesen Moment, wo ich halt komplett in dem Match drin bin. Und das ist ja immer das Besondere am Wrestling, wenn du wirklich so komplett alles um dich herum vergisst. Das passiert häufig beim Live-Wrestling, deutlich seltener beim TV-Schauen, finde ich. Aber wenn du alles um dich herum vergisst und wenn du so komplett in der Story, in dem Kampf und in allem, was damit zusammenhängt, irgendwo gefangen bist. Und das hatte ich hier auch. Und ich weiß genau, dass irgendwie meine Freundin was von mir wollte. Ich so, jetzt nicht, erst nach dem Kampf. Nach dem Kampf, ja. Psst, Ruhe.
Es war halt spannend wie sonst was. Irgendwie hatte ich das auch bei dem Tag-Team-Match, diesen Moment, wo ich einfach irgendwann nicht mehr wusste, was ist jetzt eigentlich los. Also, wo ich einfach nicht mal wusste, wer gewinnt oder so, sondern einfach mich so zurücklehnt und ich war halt drin. Hab's einfach nur noch genossen.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich schmeiß hier mal was Europäisches, genauso gesagt, was Deutsches hier mit in den Pott. Nämlich was, was für mich natürlich eine emotionale Komponente hat. Und das war das WXW 16 Karat 2008, weil mich das im Endeffekt komplett zum Indie-Wrestling gebracht hat und eben auch zur WXW gebracht hat. Und das ist eine Verbindung, die die letzten 11 Jahre gehalten hat und wahrscheinlich auch noch einige Jahre darüber hinaus. Und da im Speziellen habe ich auch noch sehr lebhafte Erinnerungen und ich liebe die Geschichte, die damals ein Daniel Bryan erzählt hat, der vor Ort gewesen ist und hier bis ins Finale als Bösewicht vorgedrungen ist. Super geil. Ich habe die Anfänge von einem Walter gesehen, du hast einen El Generico, Sami Zayn gesehen und damals eben noch in der Musikpalette, so einem kleinen schäbigen Club irgendwo in der Essener Innenstadt. Super geil und dann dieses Wrestling und du bist dir da wieder so ein bisschen vorgekommen, wie wie einer von ganz, ganz wenigen, die quasi wissen, dass sowas Geiles überhaupt existiert und das
die Elite.
Das mag man aber als Wrestling-Fan ja auch. Man möchte ja so ein bisschen besonders auch irgendwo sein. Ne? Man sagt ja auch hier so, ja, da hast du diesen Kampf gesehen hier aus der Turnhalle, da werde ich auch mal wieder für aufgezogen. Aber damals war das hier wirklich, das war noch nicht mal eine Turnhalle, das war eine Disco. Aber das war super geil und das hat eben meinen Wrestling-Horizont auch extrem erweitert. Nicht nur der erste Event, den ich damals bei WXW mitgenommen habe, sondern eben im Speziellen das Karat, weil da auch nochmal zusätzliche Facetten mit reingekommen sind, auch mit Japan und ich weiß nicht was, US Indie Wrestling. Fand ich mega. So,
kann man das bei WXW auch noch gucken?
Ja, kann man. Aber ohne Musiken leider. Ich hab's aber noch auf DVD mit Musiken. Kann ich dir gerne mal leihen.
Ja, das kannst du gerne mal machen.
Aber da erkennt man kaum was. Das sieht aus wie mit einer, also, ich sag mal so, wenn du heute was mit dem Handy aufnehmen würdest, wird das besser aussehen.
Oh, schade. Ja, okay, Nostalgie und so, ne?
Ich kann die DVD gerne mal ausleihen. Weil ich weiß, also auch hier, die Musik machen es ja wirklich dann eben auch aus. Dann kommt Daniel Bryan, kommt dann zu The Final Countdown und der Gag war halt immer, die Leute haben halt darauf gewartet, dass sie The Final Countdown singen dürfen. Und Daniel Bryan ist immer sturstracks zum Ring gestürmt und hat kurz bevor die Leute singen konnten, immer shut up and turn off my music. Ne? Und dann war die Musik aus und die Leute buh. Und er hat halt jeden Vorrundenkampf durch Cheapshot und Small Package gewonnen.
Jawohl, läuft.
Wo er dann später auch nochmal gesagt hat, das wollte er auch bei WWE durchbringen, hat aber nicht funktioniert. Super. Du bist wieder dran.
Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt gerade schon bei Musik bist. Ich fasse jetzt zwei Pay-Per-Views zu einem zusammen. Und zwar ECW One Night Stand 2005 und 2006, weil das ist halt für jemanden, der Crowd-Reactions liebt, fantastisch. Und bei Entrance-Musik ist es bei 2005. Das hat man im Network leider nicht mehr, weil da die Musik ändert. Aber es gab halt, die Dudleys waren im Ring, das war der Main-Event. Tommy Dreamer kam raus, man wusste aber nicht, wer sein Partner ist. Und dann kam die Musik von Enter Sandman von Metallica. Und holy fucking shit. Das Hallendach ist weggeflogen und die komplette Crowd hat das Ding mitgesungen. Und zwar so laut wie noch nicht mal auf Metallica-Konzert. Und ich weiß halt noch, wenn du dann zum Ring, hast du halt kurz im Ring gesehen, wie Baba Away, Dudley, das mitsingt. So leise vor sich her und der hatte da voll Spaß dran. Und das war so krass. Also, diesen Moment, ich hasse es, dass es das im Network leider nicht gibt, wegen irgendwelchen Rechten oder sonst was. Man kann es aber auf andere Arten im Internet halt finden. Wer es noch nicht gesehen hat, angucken, weil Crowd Reactions, holy fucking shit, das ist unfassbar. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, hätte genug Geld und wäre da gewesen, nur für diesen Entrance. Und bei 2006 war es halt auch so, es war ja in, wo war das eigentlich immer? Die Veranstaltung, die war ja immer in diesem Kolosseum, diesen kleinen.
Das
in Manhattan.
Das war in
Hammerstein
Ballroom. Hammerstein Ballroom, mein Gott, ja.
Genau. Und generell die Crowd fantastisch. So, und dann dachtest du 2005, wow, was für ein Ding. Hat auch gut funktioniert. Also hat man gesagt, wir machen aus One-Night-Stand. Ja, ist WWE. Twice in the Lifetime. One-Night-Stand 2006 nochmal. Und dann halt nur mit WWE-Western dabei gegen ECW-Western. Und du dachtest, ja, das kann man nicht toppen. Und holy fucking shit nochmal. Dann kommt Rob Van Dam gegen John Cena. Und dieses Match habe ich so vielen Leuten gezeigt. Und zwar nur wegen den Crowd-Reactions. Nicht wegen dem Match, sondern einfach nur, wie die Crowd abgeht. Wenn du anfangs hast, Toilettenpapier fliegt in den Ring. John Cena total überfordert, wirft T-Shirt in die Menge. Das kommt wieder zurück. Alle am Ausrasten. Und es gibt bei diesem Pay-Per-View einfach in jedem Match unfassbar geile Stimmung. Und mein absolut Lieblings-Hardcore-Match, das ist Intergender, das Edge, Lita McFoley gegen, ich kann den Namen nicht aussprechen.
Julia McLeacutty.
Danke. Terry Funk und Tommy Dreamer, das Ding ist einfach bombastisch, wenn man Hardcore mag. Und ja, One-Night-Stand ECW, ich gucke mir das unfassbar oft an. Und ehrlich gesagt ist er auch im Pay-Per-View, wenn ich das Leuten zeige, die kriegen nicht doll mit, was ist da wrestlerisch los, aber die finden halt die Stimmung dermaßen cool, dass sie sagen, ey, nimm mich mal mit.
Ja. Ja, ja, auch gerade Musik macht da extrem viel aus. Und das ist ja auch ein Grund. Ich schlage den Bogen zu meinem nächsten Pick. Auch hier habe ich früher extrem oft geschaut. Einfach, weil ich die Themes so geil fand, die Stimmung. ECW Heatwave 1998. Es passt auch zu deinem One-Night-Stand, weil auch da gab's ja Masato Tanaka gegen Mike Awesome. Aber das hier war das Original. Und Alter, ich habe, glaube ich, keinen Kampf so oft gesehen mit dem anderen David, wie Masato Tanaka gegen Mike Awesome, weil das halt so unfassbar gewesen ist. Dass du gab's
war das dieses Blutbad?
Nee. Das ist das, wo die sich am laufenden Band einfach nur durch Tische schmeißen und aus dem Ring powerbomben und Mike Awesome einfach mal Dinge macht, die zur damaligen Zeit einfach kein Heavyweight-Wrestler gemacht hat. Also es war ein unfassbar verrücktes, hart geführtes Match mit Powerbomb aus dem Ring raus, durch den Tisch, auf dem Betonboden, scheiß drauf, ne? Also das war das. Es gab geiles Wrestling mit Rob Van Dam und Sabu gegen Hayabusa und Jinsei Shinsaki, den man vielleicht noch als Hakushi aus der WWF kennt damals, da hatten wir auch noch, wir hatten Taz gegen Bam Bam Bigelow, was unglaublich gut gewesen ist. Und dann zum Ende hin, wenn wir ein bisschen Blut haben wollen, gab es noch einen Streetfight mit den Dudleys und Tommy Dreamer, dem Sandman und Spike Dudley. Und da waren auch noch Sachen dabei wie Chris Candido gegen Lance Storm. Also diese bunte Mischung. Ich finde, das ist ein Event, der hat die spätere Generation der ECW extrem gut dargestellt und die Stimmung trotzdem noch perfekt dargestellt. Das ist so einer meiner Höhepunkte. Und ich habe es schon häufiger gesagt, ich werde meine ECW-DVDs nie verkaufen. Allein, weil ich die ganzen Themes da drauf habe. Da kommt dann halt eben ein Sandman zu Enter Sandman drauf und nicht wie später dann mit irgendwelchen runtergedappten Sachen. So. Also,
ja, furchtbar.
Die ECW hat auch meinen Musikgeschmack damals sehr geprägt, muss ich dazu sagen. Also egal ob Metallica oder andere Bands, die dadurch aufgekommen sind. Ich hatte immer irgendwelche ECW-Soundtracks auf, was hatte man damals? Auf meinen Walkman wahrscheinlich oder so.
Ich hatte aber früher auch immer WWE-Soundtracks von den Videospielen, weil da war immer Rock.
Ja.
Und dann haben die umgeswitcht, das dann halt, naja, lassen wir das.
Wir wissen aber auch, dass du bis heute noch All-American oder Hogans Einzugsmusik im Auto hörst.
Ja, und das ist voll cool.
So, jeder hat jetzt noch einen.
Ich picke mal den Royal Rumble 2000. Er ist vielleicht nicht der beste Royal Rumble, ich kann das nicht beurteilen, aber bei dem Royal Rumble habe ich einfach ein, zwei Matches oder Situationen drin, die sich eingemacht haben. Zum einen ist das Match zwischen Hardy Boys und Dudley Boys, das ist ein Tables-Match, der Hammer gewesen, also wirklich der Hammer. Dazu haben wir noch einen richtig üblen Streetfight zwischen Triple H und Cactus Jack, den haben wir, glaube ich, sogar mal separat besprochen, ne?
Yes, a Match of the Week.
Ja, a Match of the Week. Und beim Royal Rumble, und ich weiß, da wirst du jetzt mich wahrscheinlich köpfen, denke ich immer an den Moment zurück, wenn Rikishi im Ring ist. Und wenn die da abgehen und dancen, und ich habe bei diesem Rumble einfach Spaß. Ich guck, das ist der World Rumble, also das World Rumble Match, was ich mir am häufigsten anschaue. Und ich weiß es nicht warum, es ist halt nicht besonders irgendwie, aber irgendwie habe ich dabei einfach Spaß.
Kann ich total nachvollziehen. Ich werf noch was Aktuelleres hier mit rein, und das ist WrestleMania 30. So, ich habe es ja schon diverse Male gesagt, ich bin ja ein großer Verfechter von Daniel Bryan und habe da seinen gesamten Karriereweg quasi mitgemacht, von der ersten Ring of Honor Show bis dann hin bis zum aktuellen Geschehen quasi. Und ja, für mich ist die WrestleMania 30 auch aus diversen Gründen eben was Besonderes. Zum einen wegen der Daniel Bryan-Geschichte. Ich fand dieses Match zwischen ihm und Triple H unfassbar geil. Wir hatten natürlich den berüchtigten Moment mit Brock Lesnar, der die Streak des Undertaker beendet.
Ich dachte, sagst du Cesaro.
Ja, das auch. Aber auch da, ich kann mich an den Moment erinnern, als das passiert ist, als ich mir das angeschaut habe.
Wo fast jeder dachte, ich glaube, das ist gerade ein Fehler gewesen, da hat jemand gebotcht. Du nicht?
Nee, ich hab's auch erstmal nicht glauben können. Ich habe nicht an einen Botch gedacht, sondern ich habe gedacht, oh mein Gott, sie haben es wirklich getan.
Also, wir saßen hier auf der Couch und wir haben halt gedacht, oh, das war ein Botch, weil es sehr lange gedauert hat, bis die Musik kam. Eigentlich kommt die Musik halt immer direkt und in dem Falle kam die einfach nicht direkt und du hast halt, an dem Moment kannst du dich ja auch erinnern, wie jeder plötzlich diese Stille im Stadion gehabt. Das war nicht mal so von wegen Buhn, sondern einfach plötzlich dieses Bumm, alles ruhig. Und alle dachten so, das kann jetzt gerade nicht sein.
Ja.
Also, aber das Cesaro-Moment war cool, als er Big Show ausgeworfen hat.
Auf jeden Fall, das auch. Das war die 31-Man Andre the Giant Battle Royale damals. Aber auch hier, also für mich steht halt eben dieser Event komplett mit dieser Daniel Bryan-Geschichte und auch mit dem Ereignis um das Beenden der Streak. Das sind für mich die zwei Punkte. Der Rest ist mir von dem Event relativ egal, aber das hat für mich gereicht, dass das für mich als einer der modernen Klassiker quasi ist. Und was wie Money in the Bank würde ich auch damit reinpacken, tatsächlich, weil auch da, ich kann mich auch noch an dieses CM Punk John Cena Ding irgendwo erinnern, aber das sind so die Augenblicke, die dann eben ein Event für mich so besonders machen, dass der für mich auf ewig irgendwo in meinem Hirn eingebrannt ist und deswegen nenne ich hier noch WrestleMania 30 zum Abschluss. Da werden auch noch NXT-Events, wo man live gewesen ist, also in Dallas bei mir, ne, mit Nakamura gegen Sami Zayn, also, auch geil. Ne? Und solche Sachen. Also es ist ganz, 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 ganz schwierig. Aber ich glaube, es sei denn, du willst hier noch einen ganz schnellen hinterher schieben, wenn ich jetzt hier schon so drei noch in einem Abwasch gemacht habe.
Ne, wir haben es nur angeschnitten. Ich wollte nur noch erwähnen, dass ich WrestleMania 18 fast genauso oft gesehen habe, wie die anderen Pay-Per-Views, die ich genannt habe.
Es ist ohnehin schwierig. Man schaut inzwischen so viel Wrestling. Ich hätte auch noch viel, viel mehr aufzählen können. Und da es waren jetzt so ein paar, die wir hier genannt haben. Vielleicht, wer jetzt über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen Zeit hat, der kann ja ein paar davon nachschauen. Die meisten davon sind ja im WWE Network oder ansonsten, ich glaube, WXW, 16 Karat gibt, glaube ich, bei WXW Now müsste es eigentlich geben. Da gibt es auch die, ich weiß nicht, die Zeitreise, das ist was anderes. Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber da ist ja mit alternativen Kommentar damals. Das ist auch recht, recht interessant auf jeden Fall. Aber egal wie, wenn ihr Zeit habt, schaut es euch gerne mal an. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist ja was fürs Herz genau das Richtige.
So, oh, hast du schön gesagt.
So, genau. Ist ja Weihnachten und Adventskalender. Und deswegen, das Lustige ist übrigens, morgen geht's hier dann mit uns beiden hübschen alle auch weiter im Adventskalender. Da sprechen wir dann über One-Timer und da wird's auch wieder reichlich Nostalgie geben. Und in dem Sinne, Dankeschön, David. Wir hören uns morgen wieder und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.